zwischen Hamburg und Haiti.
Gestern noch ein verschlafenes Fischerdorf, heute ein angesagter Hotspot. Oder umgekehrt, gerade noch eine boomende Metropole und ein paar Jahrzehnte später durch Krieg oder Umweltkatastrophen zerstört, verlassen, heruntergekommen. Im Magazin zwischen Hamburg und Haiti geht es heute um Orte im Umbruch. Allen voran die Stadt New York, die sich angeblich alle 10 Jahre neu erfindet. Wir machen einen Ausflug in die Lüneburger Heide, eine Region, die gerade versucht, ihr altbackenes Image loszuwerden. Und wir besuchen die serbische Hauptstadt Belgrad, die viele Kriege überstanden hat und sich nun zu einer modernen europäischen Metropole entwickelt. Im Studio begrüßt sie heute Morgen Claudia Sarre. Some folks like to get away, take a holiday from the neighborhood. Hop a flight to Miami Beach or to Hollywood. But I'm taking a Greyhound on the Hudson River line. I'm in a New York state of mind. New York, Capital of the World, Sehnsuchtsort und eine der teuersten und begehrtesten Megacities der Welt. Menschen, Geschäfte und Restaurants kommen und gehen. Es ist schwer, im schnelllebigen Big Apple zu überleben. Immobilienpreise steigen in schwindelerregende Höhen. Und auch deswegen erschließen sich die New Yorker, allen voran Studenten, Künstler und Kreative, neue Wohnviertel, in denen die Mieten noch erschwinglich sind. So entwickelten sich zuletzt Stadtteile wie die Lower East Side in Manhattan oder Bushwick in Brooklyn zu sogenannten Szenevierteln. Jetzt ist Long Island City in Queens dran, direkt am Ufer des East River. Kai Clement hat sich dort umgesehen.
Nach Long Island City führt der schönste Weg mit der East River Fähre. Quer über den Fluss liegt der Stadtteil direkt vis-à-vis von Midtown Manhattan. Die meisten Pendler aber nehmen die U-Bahn. Long Island City ist nur ein paar Stops von Manhattans Bahnhof Grand Central Terminal entfernt. Ein Katzensprung, aber ein lauter.
Hi, how are you, sir? How can I help you today? Okay, not a problem, just give me a sec and I'll buzz you up.
Auf dem Namensschild seiner dunkelblauen Uniform steht David. David ist ein Statussymbol, denn ein Doorman, diese Mischung aus Türsteher und Empfangsportier, ist ein New Yorker Must-Have. Rund um die Uhr, 7 Tage die Woche, gehören sie in ihren Fantasieuniformen zu jedem Luxus-Apartmenthaus. Und davon gibt es im früher so industriellen Stadtteil inzwischen jede Menge.
Hi, good morning. You have a visitor here by the name of Kai. I'm sending him up. Okay, thank you.
We moved here 4 years ago when I took a job in New York City.
Matthew Nelson und sein Ehemann Kip Beardsley sind vor 4 Jahren aus beruflichen Gründen nach Long Island City gezogen. Ihre Aussicht von der 16. Etage ist eine atemberaubende Panoramatapete von New York mit dem Chrysler Building und den Vereinten Nationen im Vordergrund.
Here we are right on the East River.
Wir sind direkt am East River mit einem Park und diesem großartigen Blick auf Manhattan. Den hat man nicht, wenn man in Manhattan lebt. Nachts sehen wir die Lichter vom Times Square blinken und wir sehen einen der Trump Tower.
Diese Panoramatapete hat allerdings ihren Preis, räumt Kip Beardsley ein, umgerechnet etwa 1 Million Euro für nur rund 70 Quadratmeter.
We paid 1.15 million. For 777 square feet.
It always felt like every move we made.
Mit jedem Umzug gab es die Hälfte der Fläche für das Doppelte des Preises.
So,
New York ist besonders schlimm.
Bis
1898 war Long Island City, heute Teil des Stadtbezirks Queens, eigenständig. Der Vernon Boulevard als zentrale Achse vermittelt noch immer dieses Gefühl von Kleinstadt mit Kirchturm, Geschäften und Lokalen. Unten am Fluss wurden damals unterdessen Züge auf Fähren nach Manhattan verladen. In Long Island City saß das Elektronikunternehmen Eagle Electric. Der Automobilzulieferer Standard Motor Products verkaufte seinen Hauptsitz erst in den 2000er Jahren für über 40 Millionen Dollar. Viel Industriefläche ist zu renditeträchtigen Glitzerwohntürmen geworden. Einer Schätzung zufolge sind aktuell etwa 25.000 weitere Einheiten im Bau. Maklerin Jonna Stark nennt es schlicht eine Explosion.
If you bought in 2010, you would be grinning from ear to ear.
Wenn man bereits 2010 gekauft hat, würde man jetzt übers ganze Gesicht grinsen. Höchstwahrscheinlich hätte sich der Wert verdoppelt. Eine Schlafzimmerwohnung für 1 Million dürfte jetzt bei 2 liegen.
Very well could be 2 million now.
Diese explosionsartige Veränderung von Long Island City ermöglicht die Stadt mit Rezoning, einer Umwidmung von Industriefläche in Gemischtnutzung oder direkt in Wohnraum. Künstler wie Carol Crawford trifft das hart. Mit den alten, loftartigen Gewerbeflächen verlieren sie günstige Ateliers. Ihres war oberhalb einer Papierfabrik, heute ist das Gebäude ein Boutique-Hotel. Als ihr Vermieter die Vertragslaufzeit von anfänglich 10 Jahren schließlich auf Monate reduzierte, da ahnte sie, was kommen würde.
He rented first for 10 years, then it eventually became 5-year lease, and then month by month. At that point, I saw where it was going.
Carol Crawford leitet eine Künstlergemeinschaft für Long Island City, vertritt damit in der reichen lokalen Szene etwa 150 Maler, Bildhauer, Fotografen. Viele davon teilen ihre Erfahrung. Ein eigenes Atelier, plötzlich Geschichte. Städtische Förderung, Fehlanzeige.
Sad. Very sad.
Traurig war das. Sehr traurig. Ich habe mich ein wenig umgesehen, aber es war so teuer. $1,500, das konnte ich mir mit 4 Kindern nicht leisten.
Im heftig bröselnden Midman Building, eine ehemalige Möbelfabrik mit knarzendem Holztreppenhaus, hat Malerin Maria Spector ihr Atelier noch. Ihre Miete könnte kommendes Jahr auf $1,600 ansteigen. Von derzeit 700. Sie hat den Wandel des Stadtteils über die vergangenen Jahre vor ihrer Ateliertür beobachtet.
You wouldn't have overpriced pizza or little.
Es gab früher keine überteuerte Pizza oder kleine Bars. Es gab den Eckladen mit Riesensandwiches. Vor allem war es sehr ruhig. Jetzt gibt es ganz viele Leute mit Kinderwagen.
Now I see what I see different are the people with baby strollers.
Brustlanger Bart, Baseballkappe, Hornbrille. Sam Hilmer sieht aus wie der Bilderbuch-Hipster aus Brooklyn. Sein Club Transpecos aber liegt schon jenseits der Grenze zu Brooklyn, ebenfalls im Stadtteil Queens, genau wie Long Island City, nur viel weiter östlich, entfernt vom Fluss.
Ridgewood ist eine sehr stabile Nachbarschaft, eine echte Gemeinschaft. Bei vielen sind schon Eltern und Großeltern hier aufgewachsen.
Ridgewood? Dahinter setzen auch viele New Yorker 3 Fragezeichen. Um aus dem Aschenputtel, wie das Wall Street Journal es nannte, mit seinen grundsoliden Einfamilienhausstraßen und seiner deutschen Einwanderergeschichte eine Prinzessin zu machen, braucht es deshalb wohl einen neuen Namen.
So they come up with something that you call Ridgewick or Quicklin.
Alle neuen Namen sind Spiele mit dem berühmten Nachbarstadtteil Brooklyn, wo der Immobilienmarkt bereits boomt.
Ich glaube, es geht darum, dass die Leute sich wohl dabei fühlen, mehr Geld für Miete zu zahlen.
Paying more money to live somewhere.
Noch muss man das Brooklyn-Gefühl in Ridgewood suchen. Der Transpecos Club, ein paar Cafés, das hochgelobte vietnamesische Restaurant Bunker. Sie alle liegen weit verstreut. Sam Hilmers direkter Nachbar ist auch kein Starbucks, sondern ein Schrottplatz. Aber so räumt er ein, dass Ridgewood das neue Auffangbecken für diejenigen werden würde, die aus dem stetig teurer werdenden Brooklyn flüchten würden. Das sei absehbar gewesen.
Definitely. The writing was on the wall about that for a long time.
Einer der Flüchtlinge ist Nao Matsumoto. Vor 3,5 Jahren ist er nach Ridgewood gezogen. Sein Broterwerb, eine Möbelschreinerei. Sein Nebenerwerb, Skulpturen. Dafür hat er eine ehemalige Weberei gekauft.
Everything is kind of like just like moving along
Alles bewegt sich längs der L-Linie der U-Bahn. Erst waren alle im East Village, dann in Williamsburg, dann Bushwick, jetzt also Ridgewood.
Das New Yorker Lied der Gentrifizierung, man singt es also auch im Stadtteil Queens. Long Island City schmettert es als laute Fanfare, Ridgewood summt es erst leise vor sich hin. Stadtteile werden zu Marken. Da braucht es manchmal Tricks für den Umzug ins billigere Nachbarviertel. So jedenfalls überzeugte Now seine Frau von Ridgewood, indem er eines einfach nicht erwähnte, dass nämlich ihr geliebtes Brooklyn nicht diesseits, sondern bereits jenseits der nächsten Querstraße liegt.
Brooklyn is such a brand. So she was like, I'm not moving out from Brooklyn. And I had to trick her to come here.
Kai Clement war unterwegs in Long Island City. Lila, soweit das Auge reicht. Im Moment blüht die Heide. Bislang kannte man die Lüneburger Heide als beschauliches Ausflugsziel für die, sagen wir mal, etwas ältere Generation. Zu einem Besuch der Heide gehören Kutschfahrten, Heidschnucken und natürlich die unvermeidliche Buchweizentorte. Da die Urlauber nicht mehr so zahlreich kommen wie früher, haben sich die Fremdenverkehrsverbände nun eine neue Marketingstrategie ausgedacht, um neue und vor allem jüngere Zielgruppen anzusprechen. Freizeit- und Übernachtungsangebote sollen zeitgemäßer und attraktiver werden. Ob und vor allem wie das funktionieren kann, das haben Norbert Zeeb und Klaas Christoffersen bei einem Besuch in Undelo herausgefunden.
Heidschnucken drängen sich an einen Zaun am Ortsrand von Undelo. Aufgeregt, weil ihre Schäferin Pat Bülk am Gatter vorbeigeht, den Familienhund an der Leine führend. Das Schafehüten ist nur eine von Bülks Aufgaben. Vor allem führt die 47-jährige Wandergruppen durch die Heide. Pat Bülk betritt das Naturschutzgebiet, durch das sich der Heidschnucken-Wanderweg schlängelt.
Also die Landschaft der Lüneburger Heide ist unglaublich vielfältig. Natürlich steht als erstes hervor, dass wir diese großen Heideflächen hier haben.
Etwa die Besenheide, die zu blühen begonnen hat, mit ihrem allgegenwärtigen lila Schimmer. Doch es gibt nicht nur Heide in der Heide.
Die verschiedenen Wacholder. Also es ist so, Wacholder ist so unterschiedlich wie wir Menschen. Deswegen ist es auch so, dass die Menschen hier in der Lüneburger Heide sagen, zu jedem Wacholder gehört ein Mensch, weil sie eben so unterschiedlich sind. Und dann im Hintergrund der Wald, der dunkel hervorsticht, gegen dieses etwas hellere Gras, was zwischendurch auch ist. Und dann diese unglaublichen Flächen, die so richtig grün auch rausstechen, wenn man dann wieder eben in Richtung Bachlandschaft kommt. Und die tiefen, dunklen Moore, die wir natürlich bei uns auch haben.
Eine von Hügeln durchzogene Weite, die seit knapp 150 Jahren Ausflugsgäste und Wanderer anzieht, mit Ausnahme der Kriegszeiten.
Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg und durch die Filme mit Sonja Ziemann und Rudolf Prack, Grün ist die Heide, ja, von Hermann Lönz ja eigentlich geschrieben, ist es so, dass sich das dann wieder wandelte. Dann wollte man wieder in die Heide und da war hier ein richtig großer Boom.
Der Naherholungstourismus der Wirtschaftswunderzeit. Kutschfahrten und Wanderungen durchs idyllische Heidepanorama von Undelo nach Wilsede, Kaffee trinken im Ausflugslokal. Bis heute zehren Gastronomen und Hoteliers in der strukturschwachen Gegend vom traditionellen Heide-Image. Heini Brunkhorst zum Beispiel.
Auf der anderen Seite haben wir auch alle Bäder rausgeschmissen und neu.
Vor 24 Jahren kam er aus dem niedersächsischen Zeven und baute den Undeloer Hof auf. Ein ländlich-traditionelles Hotel mit Restaurantbetrieb und eigenen Kutschen, direkt am Naturschutzgebiet gelegen.
Ja, ich habe eine Firma in Zeven gegründet und das hat der Sohn übernommen. Und da habe ich gesagt, Papa muss noch was zu tun haben. Da habe ich zu meinem 60. Geburtstag habe ich mir diese kaputte Hütte gekauft.
Stolz zeigt Brunkhorst, was mittlerweile aus der kaputten Hütte geworden ist. Komfortabel eingerichtete Hotelzimmer ohne großen modischen Schnickschnack, riesige Aussichtsterrasse und Festsäle, in denen Brunkhorst und seine Kellnerinnen für Tanzunterhaltung von Busausflüglern sorgen.
Also man muss heute nicht glauben, ich bin hier in der Heide und Omas Matratze geht noch. Die kannst du in den Müll schmeißen. Das wird nichts mehr. Nicht? Also man muss hier schon im 3-4-Sterne-Bereich laufen, sonst kann man wegbleiben. Ich habe 3 Drehorgeln in meinem Orchester, da müssen die Mädels sich umziehen, Schottenbrock und dann geht los. Schuppdiwupp, die Busfahrer wissen das schon. Die kommen dann gezielt hierher.
Vorne im Gebäude, im Restaurantbereich, sitzt derweil Benjamin Rolfs von der Lüneburger Heide GmbH, einem Zusammenschluss von 5 Landkreisen. Die Organisation richtet gerade das Marketing des Urlaubsgebietes neu aus. Denn die Heide-Stammkundschaft wird in den nächsten Jahren wohl buchstäblich aussterben. In einem ersten Schritt hat die Gesellschaft für Konsumforschung GfK für die Tourismus GmbH eine Studie erstellt, um herauszufinden, was für Menschen das eigentlich sind, die die Lüneburger Heide besuchen und welche es in Zukunft sein könnten. Eine Auswahl.
Das sind zum einen eben die Bodenständigen, der typische Heide-Stammurlauber. Dann gibt es die Anspruchsvollen. Dann gibt es die Kritischen, die Organics, die klassischen Naturliebhaber. Das ist die Zielgruppe, auf die wir primär setzen. Die wird in den nächsten Jahren enorm wachsen. Da reden wir über Bio, regionale Küche. Und die Realisten, das ist so ein bisschen so die Mitte der Gesellschaft. Das sind diejenigen, die irgendwann durch das Streben im Laufe der Zeit mal zu Anspruchsvollen werden. Da geht es so ein bisschen mehr den Stress, den man auf der Arbeit hat, mal kurz, schnell am Wochenende den Akku wieder aufladen.
Die Teestube an der Hauptstraße in Undelo, nur ein paar hundert Meter vom rustikalen Undeloer Hof entfernt. Hier werden ganz eindeutig die Kritischen angesprochen. Mit 3 hellen, allerdings nicht grün gestrichenen, aber geschmackvoll eingerichteten Ferienwohnungen und regionalem Bio-Essen in der Gaststube. Im Ambiente dieser neuen Heide sitzt Heidemarie Hackel vor ihrem späten Frühstück.
Früher hat man sich so ernährt und früher hat man einfacher gelebt. Und das finde ich hier, das kommt sehr schön durch den Garten. Es wird durch ein paar künstlerische Objekte wie Schrottkunst oder Porzellan oder auch Glas hier in den Fensterscheiben untermalt, was ich sehr schön finde, was der ganzen Sache dann, wie Sie meinen, ja den neueren Tick gibt. Aber ich finde, es ist trotzdem einfach.
So, hier sehen Sie jetzt eine etwas größere Ferienwohnung.
Unzählige jüngere Leute kommen, es ist nicht weit weg.
Marie-Louise Lübberstedt, seit 3 Jahren die Besitzerin der Teestube. Sie bemerkt, dass viele Mitdreißiger zum Beispiel aus Hamburg, Bremen oder Hannover zu ihr kommen.
Man kann das mal eben mit einem Tagesausflug hinbekommen und dann ist es eine unwahrscheinlich schöne Landschaft. Und wenn man dann so etwas erlebt, dann transportiert sich das weiter und dieses Publikum wird sich in den nächsten Jahren hier zuhauf einfinden. Da bin ich mir ganz sicher. Das erleben wir hier schon bei uns im Haus.
Auf dem Heidschnuckenweg macht gerade ein Paar Pause auf einer Bank.
Ja, wir fahren also öfter hier von Hamburg hierher, um ein bisschen zu entspannen, um den Lärm der Stadt zu entfliehen. Das machen wir schon seit 25 Jahren, 30 Jahren.
Unsere Kinder sagen schon immer, also ihr müsst ja jeden Grashalm kennen.
Ja, so ist es.
Lifestyle-mäßig entsprechen die beiden wohl dem Typ der Bodenständigen. Doch Marketing hin oder her, in erster Linie ist und bleibt die Heide einfach ein sehr schönes Wandergebiet.
Einmal die Ruhe, die man hat hier, die festen Wege, wo man auch als Älterer laufen kann, ist nicht weit weg von Hamburg. Das sind alles solche Momente, die man wahrnimmt, ohne dass man Stress hat.
Die Lüneburger Heide will neue Zielgruppen erschließen. Norbert Zeeb und Klaas Christoffersen berichteten. serbische Hauptstadt Belgrad steht bei Touristen nicht gerade ganz oben auf der Hitliste. Dabei ist sie mit ihrer dramatischen Geschichte, ihrer Schlüsselrolle zwischen Ost und West und ihrer attraktiven Lage an der Donau und an der Save wirklich spannend. 30-mal wurde die Weiße Stadt, wie Belgrad auch genannt wird, schon zerstört und wurde trotzdem jedes Mal an derselben Stelle wieder aufgebaut. Allein im 20. Jahrhundert überstand Belgrad 3 Bombardierungen, die letzte 1999 durch die NATO. Das hat natürlich Spuren im Stadtbild hinterlassen. Aber es birgt auch Chancen und Raum für Erneuerung. So sind an der Save eine schicke neue Uferpromenade mit Restaurants und Hochhäusern geplant. Carla Engelhardt hat Belgrad besucht.
Die Weiße Stadt, wie die serbische Hauptstadt Belgrad genannt wird, empfängt den Gast aus dem Westen in Grau. Auf halbem Weg vom Flughafen ins Zentrum, im Belgrader Stadtteil Novi Beograd, begrüßt ihn Block 33, bekannter als Genex-Turm oder Westtor der Stadt. Mit gut 115 Metern sind die beiden verbundenen Türme in Betongrau nicht zu übersehen.
Dieses Gebäude wurde im Stil des sogenannten jugoslawischen Brutalismus gebaut. Die damalige staatliche jugoslawische Im- und Exportfirma Genex ließ es aus Rom Beton errichten. In Großbritannien, wo in den 1950er Jahren dieser Stil aufkam, wurden weniger bedeutende Gebäude so gebaut, eher Zweckbauten, Schulen oder Kindergärten. Aber in Jugoslawien vermischte sich dieser Brutalismus mit Exhibitionismus. Man wollte zeigen, dass man modern ist und repräsentieren.
Der junge Architekt Miodrag Ninic ist begeisterter Anhänger dieses eigenständigen jugoslawischen Weges in der Architektur, der Belgrad bis heute prägt. Auf der Autofahrt ins Belgrader Stadtzentrum zeigt der junge Architekt Ninic weitere Spuren des jugoslawischen Brutalismus. Viele dieser Gebäude erkennt man kaum wieder, vor allem wenn daraus Supermärkte oder Hotels wurden. Before it was refurbished, it was in
natural concrete or the beton brut. Nun sind sie verkleidet. Interessant, wenn diese Betonbauten gekauft werden, dann fangen die neuen privaten Eigentümer sofort an, sie zu streichen oder zu verglasen, ohne Rücksicht auf die originale Architektur. Die Gebäude verlieren völlig ihren Charakter, werden gewöhnlich, ohne irgendein Konzept.
Doch dadurch nimmt das Grau ab, je mehr man ins Stadtzentrum kommt, wo einige alte Häuser im Jugendstil oder Art Deco die 3 Bombardierungen Belgrads allein im 20. Jahrhundert überlebt haben. Versteckt in einem Park am Flussufer der Save und von aktuellen Reiseführern selten erwähnt, liegt das Museum für zeitgenössische Kunst. Ein futuristischer Bau aus Glas und Marmor, der an einen Kristall erinnert. Museum wegen Renovierung geschlossen, steht auf einem großen Transparent über dem Eingang. Zwischen den Gehsteinen wuchert Gras.
Dieses Museum ist seit 2006 geschlossen. Das Nationalmuseum arbeitet seit 2004 nicht mehr. Es ist zwar von Renovierung die Rede, aber dafür braucht man Geld. Viel Geld wurde bereits ohne Plan verbaut. Aber das Museum ist weit davon entfernt, von dem, wo es hin soll.
But in total, the reconstruction is far from where it's supposed to be.
Mehr als 8000 Kunstwerke lagern derzeit unter Tage im Tresor der Nationalbank. Nur wenige Arbeiten werden in den Räumen des Museums der Geschichte Jugoslawiens ausgestellt. Eine Ironie der Geschichte, denn dieses Museum betreut auch die Grabstätte des Staatsgründers Jugoslawiens, Josip Broz Tito.
Es reibt immer was hier, ne? Also ich glaube, solche Städte wie Belgrad, Berlin gehört auch dazu. Das sind so Städte, wo man nicht ruhig und spießig leben kann, weil es immer was gibt, was einen so stört und aufrüttelt und unangenehm berührt und anstrengend ist. Aber ich glaube, dass solche Städte einfach so Schmelztiegel der Gegenwart sind.
Jelena Volic schreibt Krimis in deutscher Sprache, ist in Belgrad geboren und pendelt seit Jahrzehnten zwischen Berlin und Belgrad. Lange Zeit auch mit ihrer Mutter, erzählt sie bei einer Zigarette.
Meine Mutter hatte Belgrad sehr geliebt. Und jedes Mal, wenn wir mit dem Auto aus Berlin kamen, müssten wir natürlich, das war ihre Route, über Subotica, ne, Novi Sad,
nach Belgrad über die Branko-Brücke. Und wenn man über die Branko-Brücke reinfährt, dann sieht man auf der linken Seite Kalemegdan. Und dann hörte ich immer, sie saß immer hinten, und hörte ich immer so, ist das nicht fantastisch? Das war immer so, ja, ja, ist fantastisch. Also diese mächtigen Gewässer.
Die Festung Kalemegdan liegt direkt am Zusammenfluss von Save und Donau. In einem nachgebauten mittelalterlichen Kampfschiff aus Holz fährt der ehemalige Kampfschwimmer Radivoje Radulovic 3 bis 4 Mal am Tag Touristen für 10 Euro die Flüsse entlang. Das Schiff mit seinem Drachenkopf am Bug ist genauso originell wie der 48-jährige Kapitän. Er trägt einen wallenden Vollbart und einen vollen Zopf unter der Kapitänsmütze.
Belgrad sieht vom Wasser ganz anders aus. Die Stadt hat 40 Kilometer Flussufer und nicht weniger als 16 Inseln. Sie wirkt ruhiger vom Wasser aus. Mir gefallen die neuen Brücken, auch die Kriegsinsel mit dem Vogelparadies direkt bei der Stadt. Die schönste Sicht auf die Festung Kalemegdan gibt es nur von der Donau aus, vom Wasser.
Sein Schiff zieht vorbei an schicken Hausbootclubs, schwimmenden Restaurants, großen Partyschiffen und einfachen Hostels auf dem Wasser. Kapitän Radulovic steuert an Belgrade Waterfront vorbei, eine riesige Baustelle am Ufer der Save, Baulöcher mit Kränen und einer halbfertigen Uferpromenade. Großflächige Werbetafeln künden von kommenden Bauvorhaben.
Früher lagen hier alte Schiffswracks und heruntergekommene Lagerhallen. Jetzt gibt es diese neue Uferpromenade, Radwege und teure Restaurants. Es sieht nicht mehr so hässlich und heruntergekommen aus, wie es mal war.
Ein Mini-Manhattan mit ausländischem Geld soll entstehen. Das Projekt polarisiert die Einwohner der Stadt sehr. Die serbische Regierung macht Dauerwerbung dafür, wie Marko Čadež, Chef der serbischen Wirtschaftskammer.
Belgrade Waterfront ist eine der größten Baustellen in Europa zurzeit. Und hier entsteht ein ganzes neues Wohnblock, Büroblock, Shopping Malls, also sozusagen ein neuer Stadtteil mit Hotels, mit Belgrade Tower, das sollte einer der höchsten Gebäude in der Region sein. Das heißt, das Gesicht Belgrads wird sich dramatisch ändern.
Die Bürgerproteste dagegen reißen nicht ab. Der Streit um die Fläche im Zentrum der Stadt ist schließlich einer um die künftige Identität Belgrads. Auf der Knez Mihailova, einer langen, geraden Fußgängerzone zwischen Festung und dem Platz der Republik, spielt sich das Leben der Belgrader Innenstadt ab. Die vielen Straßencafés sind vom frühen Morgen bis zum späten Abend nicht nur im Sommer gut gefüllt. Überall wird geraucht, Kaffee getrunken und geredet. Maler verkaufen ihre selbstgemalten Bilder, alte Frauen ihre selbstgehäkelten Tischdecken. Exklusive Geschäfte wechseln mit leerstehenden Häusern und Baustellen ab. In den Nebengassen locken alternative Läden und Kneipen. Belgrad ist noch nicht von Touristen überrannt. Die Stadt ist auf ihre eigene, grobe Art schön, aber vor allem authentisch.
Das war's auch schon wieder mit Zwischen Hamburg und Haiti. Ich bin Claudia Sarre und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Sonntag.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.